Moin, hallo und herzlich willkommen zu einer, endlich mal wieder einer Folge von DD Talk, dem Wrestling-Podcast. Ich bin heute alleine aufgrund der Corona-Geschichte und dass alle jetzt irgendwie zu Hause sitzen, Social Distancing betreiben und Konzi und ich uns sowieso immer nur unregelmäßig haben treffen können wegen der generell recht großen, räumlichen Distanz zwischen uns. Aber hier bin ich, euer Felix, für euch aus meinem sicheren Bunker. Und ich habe mir gedacht, there's no time like the present, um einfach mal ein bisschen über Wrestling zu reden, auch wenn es gerade gar nicht so viel Wrestling gibt. So ist es trotzdem, glaube ich, gerade eine ganz interessante Zeit für den Sport. Viele Sachen sind einfach abgesagt worden, viele Sachen sind passieren nicht mehr, manche Sachen passieren doch noch oder sind schon passiert und darüber möchte ich heute ein bisschen quatschen. Ich habe überlegt, dass ich das jetzt vielleicht mal wöchentlich mache. Ich quatsche einfach so vor mich hin ins Mikrofon. Und vielleicht habt ihr ja genauso wie ich nicht so besonders viel zu tun und habt Lust, mir irgendwie mal einmal die Woche dabei zuzuhören. Solange es noch WWE, NXT und AEW Dynamite gibt, werde ich mir jetzt zur Gewohnheit machen, beides anzuschauen. Und euch ein Match der Woche zu präsentieren, wo ich sage, das war das Match, was man hat sehen müssen und vielleicht auch so das Match, was man sich komplett sparen kann, so ein bisschen, um mit dem wenigen, was wir noch haben, ein bisschen zu arbeiten. Aber fangen wir einfach mal an mit dem Elefanten im Raum, wie man auf Englisch sagen würde. Es ist WrestleMania. Heute Abend oder beziehungsweise heute Nacht für uns in Europa, heute Abend für die Amerikaner. Es ist Samstag, der 4.4.2020. Es ist sehr viel passiert in letzter Zeit und WrestleMania findet trotzdem statt. WrestleMania ist eine getapte Show, die von der WWE aus irgendeinem Grund beworben wird mit der Aussage, it's too big for one night, was ja schon mal nicht stimmt, weil es war ja ursprünglich eine Nacht, aber hey, wann war die WWE schon mal ehrlich in ihrem Advertising? Ich würde gerne einmal so die Card runtergehen und so ein bisschen meine Gedanken formulieren zu den Matches, die passieren und auch zu dem ganzen Event. Ich bin grundsätzlich kein Fan davon, dass WrestleMania so überhaupt stattfindet. Ich bin der Meinung, man hätte das verschieben können. Man hätte auch die Euphorie, die man eventuell dadurch hätte lostreten können, dass man die erste große Wrestling-Show ist, die wieder was macht, so, ja, die hätte man voll nutzen können, man hätte wiederkommen können und hätte sagen können, hey, Boys, Corona ist besiegt, wir sind hier, WrestleMania, let's give it a go. Anstelle dessen haben wir eine WrestleMania-Card, die ich nicht besonders überzeugend finde, mit vielleicht ein, zwei ganz vielversprechenden Matches. Es wird sicherlich wrestlerisch wieder was geboten werden, so. Die Frage ist nur, wie gut funktioniert das als Empty Arena Match? Wie gut funktioniert das mit Matches, die einen schlechten oder gar keinen Build hatten? Aber ich werde mir meine Rants jetzt mal ein bisschen aufsparen für die verschiedenen Matches, wenn ich sie durchgehe. Eine Sache noch, die ich vollends bescheuert finde, ist, dass man nicht weiß, welche Matches an welchem Tag sind. Also ich könnte mir heute das Pay-Per-View kaufen, was ich nicht machen werde, weil ich das eher im Nachhinein schauen werde, glaube ich. Ich habe keine Lust, da jetzt... Nee, vielleicht gönne ich mir dann doch nochmal das WWE Network oder sowas, aber naja, mal gucken. Und wenn ich mir das jetzt anschauen will, müsste ich mir im Vorfeld eigentlich bestenfalls überlegen können, welche Matches möchte ich sehen. Ich habe zum Beispiel eine gute Freundin, die ist eigentlich nur interessiert in dem Rhea Ripley Charlotte Match. Kann man jetzt von halten, was man will, von dem Match, von der Storyline, völlig Wurst. Und das wäre dann so ein Mensch, der gearscht ist, weil sie dann da sitzt und sie müsste sich das ganze Ding holen. Ja. Über das WWE Network eine okaye Geschichte, hat man einmal Zehner bezahlt, juhu. Oder halt auch gar nichts, ne, für so einen Testmonat. Aber die Menschen, die sich das auf Pay-Per-View kaufen, für $30 den Abend, also für $60 insgesamt, die würden schon gerne wissen wollen, wann welche Dinge sind. Das ist einfach ein bisschen bescheuert, dass man das nicht announcen kann. Es kann mir auch keiner erzählen, dass in der WWE keiner einen Plan hat, wann welches Match sein soll. Das glaube ich nicht. Ist dieses WrestleMania eine Chance? Vielleicht. Würde mich wundern. Ich habe sehr wenig Vertrauen in die WWE. Einfach, weil sie das nicht gerechtfertigt haben in der Vergangenheit. Ich finde nicht alles, was diese Promotion macht, scheiße. Absolut nicht. Ich finde, NXT ist ein großartiges ein großartiges Fernsehprodukt. Viele, viele Dinge an der WWE sind sehr schön. Sie haben ein so talentiertes Roster, unglaublich talentiertes Roster. Nur wie sie damit umgehen, ist halt manchmal, naja, suboptimal, wie man so sagt. In diesem Sinne, ein getapedes WrestleMania hat die Möglichkeit, viele Dinge richtig zu machen, hat auch die Möglichkeit, viele Dinge falsch zu machen. Aber da gehen wir jetzt mal durch die Shows, durch die Matches, die es gibt. Match Nummer 1, Brock Lesnar gegen Drew McIntyre für den WWE-Title. Schwierig. Das war gedacht als Drew McIntyres großer Durchbruch, war auch ganz sicher so gebookt, dass McIntyre gewinnt und den Titel hält. Ohne Fans schwierig, denn der arme Mann, der es vor Jahren schon nicht geschafft hat in der WWE, der jetzt endlich den Push bekommen hat, den er vielleicht schon vor Jahren hätte verdient haben können, jetzt aber auf jeden Fall verdient, der gute Mann steht jetzt vor dem Problem, dass sein großer WrestleMania-Moment theoretisch halt sehr flach fallen könnte. Wenn er dieses Match einfach gewinnt, was natürlich Sinn ergibt, angesichts der Zeiten, in denen wir leben, ne? Dave Meltzer hat es gesagt, wäre es natürlich schön, aus WrestleMania so eine Feel-Good-Show zu machen, wo viele Faces overgehen und Titel gewinnen und sowas und dass das halt so sich gut anfühlt. Ich weiß auch nicht, ob der Dave da ein bisschen viel Vertrauen in das Booking der WWE hat. Ich glaube, der Plan war, dass McIntyre gewinnt und ich glaube, der Plan ist auch immer noch, dass McIntyre gewinnt. Es ist schwierig. Das Problem ist, wenn McIntyre jetzt gewinnt, fällt es flach. Und alles, was wir versucht haben, ihm zu geben, dadurch, dass er jetzt endlich seinen Moment im Spotlight hat, würde effektiv darauf hinauslaufen, dass er halt doch keinen Moment im Spotlight hat, weil er Drew McIntyre ist, der vor keinen Fans gegen Brock Lesnar in einem ohne Fans vor allen Dingen wahrscheinlich nicht mal so bombastisch guten Match den Titel gewonnen hat. Es ist schwierig. Ich würde an dieser Stelle Ich würde versuchen, dieses Match kurz zu halten, denn je länger es ist, desto schwieriger wird es im Endeffekt, daraus ein gutes Match zu machen. Lesnar kann gute Matches worken, McIntyre kann gute Matches worken, die Stile, mit denen sie worken miteinander, klingen für mich halt eher nach einem kurzen Match. Ich würde es versuchen, verhältnismäßig kurz zu halten, nicht so kurz, aber knackig, allein schon, weil du keine Audience hast, mit der du spielen kannst. Ich würde angesichts der Umstände tatsächlich Lesnar den Titel retainen lassen, damit er Champion bleibt und wir Drew McIntyre seinen gebührenden Empfang geben können zu einer Zeit, in der Fans ihn auch feiern können. Nicht, dass Drew McIntyre den WrestleMania-Moment hat, an den sich in 5 Jahren keiner mehr erinnert, weil es dieses komische WrestleMania war, was ohne Fans getaped wurde. Ich glaube, das könnte ganz, ganz groß nach hinten losgehen und das könnte auch den Star, der Drew McIntyre sein sollte, einfach untergraben. Deswegen glaube ich, dass der smartere Move wäre, diesen Feel-Good-Moment mit Drew McIntyre irgendwie in die Länge zu ziehen. Da sie sich entschieden haben, diese Show überhaupt zu machen, müssen sie es jetzt einfach über die Zeit retten. Schwierig, wirklich, wirklich schwierig. Aber das sind so meine Gedanken zu dem Match. Zweites Match. Goldberg gegen Braun Strowman. Was für ein Bullshit. Es ist, Braun Strowman ist kälter als, weiß ich nicht, kälter als der Aufschnitt in der Kantine von, weiß ich nicht, irgendeinem Betrieb, der jetzt zu hat. Wow, meine Vergleiche waren echt mal besser. Aber Braun Strowman ist so raus. Braun Strowman ist so raus. Niemand interessiert sich wirklich für ihn. Sein Auftritt neulich auf Social Media, wo er quasi allen Indie-Wrestlern gesagt hat, sie sollen doch bitte mal damit aufhören, so arm zu sein jetzt in dieser Krise, hat ihm auch nicht geholfen, popularitätsmäßig. Er hat sich wohl entschuldigt, er hat auch von den Leuten Bescheid gekriegt, die in der WWE rumlaufen, dass das ja wohl ein bisschen bescheuert war und er sich da ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt hat. Nichtsdestotrotz ist der Typ halt absolut nicht hot gerade. Warum auch? Also was hat er denn? Ähnliches gilt für Bill Goldberg. Die ursprüngliche Idee war ja für Roman gegen Bray Wyatt. Bray Wyatt, dieser Fiend-Charakter, ist so ein ambivalentes Gimmick. Manche Leute lieben es, manche Leute hassen es. Unterm Strich ist es. Und es ist nicht schlecht. Nur, bah, schwierig, es ist so schwierig, weil der Kerl manche Dinge sehr, sehr gut macht, manche Dinge nicht so gut macht, der kratzt halt seit Jahren irgendwie an diesem Main-Eventer-Status und sie versuchen ihn immer mal wieder irgendwie, aber ich habe das Gefühl, sie haben ihn nie richtig angepackt. Als er wirklich Momentum hatte als Bray Wyatt, haben sie es irgendwie verkackt. Jetzt als Fiend ist er echt so eine Figur, die Leute spaltet. Deswegen war dieses Match von vornherein auch einfach so random. Und das größere Money-Match wäre tatsächlich gewesen Roman Reigns gegen Bill Goldberg. Allein schon, weil man dann sagen kann, Spear gegen Spear, bla bla. Reigns ist, obwohl es viele Leute nicht wahrhaben wollen, Roman Reigns, ich gehe jetzt hin und ich sage es, Roman Reigns ist ein solider Worker. Roman Reigns cuttet nicht so gute, er ist nicht so eine gute Promo, aber er ist ein echt solider Worker. Und ich glaube, Goldberg gegen Reigns hätte ein gutes WrestleMania-Match sein können. Auch da hätte ich es selbst mit einer Crowd nicht besonders lang gezogen. Allein schon aufgrund der Tatsache, dass Goldberg ist zwar fit für sein Alter, aber er ist ja im Alter nicht unbedingt besser geworden und Bill Goldberg war nie ein guter Worker. Und Roman Reigns ist kein so guter Worker, dass er ihn zu einem langen, dramatischen Match ziehen könnte, glaube ich nicht. Das heißt, das wäre auch ein crispes, gutes High-Impact-Match gewesen, das hätte gut funktioniert. Reigns gewinnt offensichtlich und dann wäre das Ganze durch gewesen. Jetzt hat Roman Reigns den sehr klugen und sehr mutigen Entschluss gefasst, allem Widersinn zum Trotze, zu sagen, nee Leute, ich mit meiner Leukämie, selbst wenn die gerade nicht ausgebrochen ist, meinem geschwächten Immunsystem, ich habe keine Lust, mich der derzeitigen Situation auszusetzen, indem ich da bei WrestleMania bin und Dinge tape. Und er hat sich aus dem Match gezogen und ich finde das sehr verantwortungsbewusst und ich finde das sehr gut. Ich habe sehr viel Respekt für Roman Reigns in diesem Kontext. Wofür ich keinen Respekt habe, ist der Umgang der WWE damit. Sie haben das nicht acknowledged, sie haben weiter bis gestern, bis heute, für dieses Match geworben, dass es nicht geben wird, mit Roman Reigns und Bill Goldberg, obwohl sie seit einer Woche wussten, dass es nicht passiert. Viele Leute im Internet haben das verteidigt und haben gesagt, ja, wartet doch mal und dann kommt noch auf SmackDown der Angle, wie sie ihn rausschreiben. Paul Levesque, also Triple H, hat wirklich selber gesagt noch, ja, das wird, wir werden den auf eine ganz einmalige Weise werden wir erklären, wie das passiert ist. Die einmalige Weise, wie sie das bei SmackDown gestern erklärt haben, war übrigens, dass sie eine Match-Grafik gezeigt haben, es ist jetzt nicht mehr Roman Reigns, es ist jetzt Braun Strowman. Ende. Das war die einmalige, tolle Weise. Ich hoffe, alle Leute, die das jetzt verteidigt haben, fühlen sich richtig, richtig dumm. Weil es Bullshit war. Wenn man weiß, dass ein Match nicht mehr funktioniert oder dass ein Match nicht mehr passiert, dann macht man keine Werbung mehr dafür. Ja. In den Zeiten von Social Media wäre es doch absolut nicht schwierig gewesen, ein Angle einzuschieben zwischen dann und jetzt. Man hätte nicht bis SmackDown warten müssen. Ja? Man hätte auch ein Press Release machen können. Man hätte alle möglichen Dinge. Es ist Schwachsinn, sowas zu verteidigen. Es ist False Advertising. Und es ist wirklich, wirklich scheiße. Ich finde es nicht gut. Und ich habe auch das Gefühl, dass es benutzt wird ein bisschen, um letzten Endes die Schuld für die ganze Geschichte bei Roman zu suchen und zu sagen, ja, der wollte ja nicht. Schwierig. Also es ist wirklich, wirklich schwierig. Gefällt mir nicht, wie die damit umgehen. Gefällt mir aber, dass Reigns sich aus dem Goldberg-Match zurückgezogen hat. Jetzt ist es Braun Strowman. Ein Match, das so uninteressant ist, dass ich hoffe, dass es wirklich kurz ist. Weder Braun Strowman, der sich zwar massiv verbessert hat in der Zeit, in der er jetzt wrestelt, als auch Bold Goldberg, sind beide keine guten Worker. Das muss ein kurzes Match werden. Logisch wäre es, dass Strowman gewinnt. Goldberg ist nämlich sehr, sehr teuer. Goldberg ist auch alt. Ihn jetzt gerade für diese No-People-Geschichten da zu haben, ist schwierig. Es ist einfach lame. So, also das, wenn man dieses Goldberg-Reigns-Match nochmal haben möchte, irgendwann, wäre es natürlich auch okay, wenn Goldberg retained, aber da kommt wieder die Sache, Goldberg ist sehr, sehr teuer. Und für die lange Zeit ihn einfach zu haben, wenn man selber nicht weiß, wie das aussieht mit dem ganzen Income, weil es durchaus sein kann, dass der WWE jetzt ein paar Moneten flöten gehen, allein schon wegen WrestleMania, das wird nicht so viel Audience haben. Und dann könnte das auch deren weitere TV-Deals in der Zukunft stark beeinflussen. Also das ist ein wirklich, wirklich wichtiger Punkt, auch in der Firmengeschichte der WWE, jetzt diese WrestleMania. Es ist wahrscheinlich, dass Strowman das gewinnen wird. Ich hoffe, sie kriegen irgendwie ein okayes Match daraus. Ich glaube nicht, dass es mehr werden kann. Es ist halt einfach. Sollte ein kurzes Match sein und wenn es vorbei ist, ist es vorbei und das war es gewesen. Das ist das. So. Ich glaube, Strowman sollte gewinnen. So. Edge gegen Randy Orton, Last Man Standing. Das ist mal tatsächlich eines der wenigen Matches. Scratch that. Das ist das einzige Match auf der Card, das sich tatsächlich so ein bisschen anfühlt wie so eine WrestleMania-Feud. Mein Kritikpunkt ist folgender. Es fühlt sich an wie eine WrestleMania-Feud von 2007. Und das ist okay. Es ist nur auch so ein. Es ist bezeichnend für die Art von fehlender Star-Power in der WWE. Und es ist dieses bezeichnende Problem, dass sie sich sehr, sehr doll auf Leute verlassen, die einfach auch schon sehr, sehr lange dabei sind, die Household Names sind. Allerdings sind sowohl Edge als auch Randy Orton in erstaunlich guter Form. Das ist der beste Randy Orton, den ich seit Jahren gesehen habe. Auch wie er sich einfach selber so hält. Ich bin sehr gespannt, wie er wrestlerisch sein wird. Ich finde, Randy Orton hat so dieses Problem, der kann sehr, sehr gute Matches wresteln. Wenn er will. Und ich habe das Gefühl, in den letzten Jahren hat Orton immer sehr selten gewollt. Und jetzt sind wir hier und müssen mal gucken. Der Build ist klasse. Die Sache ist toll. Vor Publikum wäre das, glaube ich, ein absoluter Match für die Recordbooks gewesen. Es sollte wirklich, wirklich gut sein. Ich hoffe, keiner von beiden tut sich weh. Sind beide nicht mehr die Jüngsten, gerade Edge nicht. Aber Edge ist halt in phänomenaler Form. Die Promos, die beiden in letzter Zeit gehalten haben, brillant. Das ganze Programm, ganz, ganz toll. Edge sollte das gewinnen. Es hat keinen Sinn, dieses Programm noch länger in die Länge zu ziehen. Es ist genauso lang, wie es hätte sein sollen. Es ist ein gutes Blow-Off-Match. Und danach kann Edge auch erstmal wieder verschwinden für eine Zeit. So. Edge braucht kein Regular sein. Glaube auch nicht, dass sie das vorhaben, aber es wäre auch einfach nicht gut für den Mann. Der ist ja auch vor allem Schauspieler jetzt. Aber Edge sollte das gewinnen. Undertaker gegen AJ Styles in einem Boneyard-Match. Ja. Ja, was soll ich sagen? Undertaker in 2020 ist so viele Jahre past his prime. Das der Undertaker, unpopular opinion, der Undertaker hätte schon lange im Ruhestand sein sollen. Er hätte die Möglichkeit haben sollen, sich selber zu entscheiden. Wobei, wahrscheinlich ist genau deshalb er noch nicht im Ruhestand, weil man ihm die Möglichkeit gegeben hat, sich selber zu entscheiden. Er hätte vor Jahren in Ruhestand gehen sollen, als er noch gute Matches wrestlen konnte. Die letzten paar Undertaker-Matches, die ich gesehen habe, waren traurig. Und Mark Calloway ist einfach nicht mehr in der Form, in der er mal gewesen ist. Er war nie. Und jetzt noch eine unpopular Opinion. Der Undertaker war nie ein wirklich, wirklich guter Wrestler. Er war ein sehr guter Charakter, der das in seiner Arbeit sehr, sehr stark gezeigt hat. Und er war durchaus in der Lage, mit den richtigen Leuten sehr schöne Geschichten zu erzählen. Und insofern war er immer ein solider Worker, also sein technischer Skill war immer solide bis gut, aber sein Character Work hat das alles halt so viel multipliziert, dass das, was dabei rauskam, wirklich legendär ist. Und er hat seinen Status durchaus auch zurecht, nur ist er immer noch dieser Character, nur er wird immer älter, er wird sloppier, seine Moves sind nicht mehr gut. Die Chokeslams, die er verteilt, sind teilweise sehr, sehr traurig. Das liegt aber auch eher an den Leuten, die nicht richtig mitspringen. Er ist langsam geworden. Und vielleicht, weil das ja ein Special Boneyard Match ist, das sie irgendwo tapen, kriegen sie es hin, das so auf den Charakter zu fokussieren, dass es funktioniert. Das ist ein ganz großes Vielleicht. Aber wenn sie das hinkriegen, wäre es natürlich für die WWE eine gute Sache. So hätte man dem Undertaker sein WrestleMania-Match gegeben und es wäre irgendwie, es wäre irgendwie möglich gewesen. Angeblich sind wohl Luke Gallows und Karl Anderson dabei und der Undertaker hat eine Holy Trinity bei sich. Was auch immer die Holy Trinity ist. Ich glaube, es sind nicht Jesus, God and the Holy Spirit. Aber wer weiß. Ich habe ganz dolle Bauchschmerzen wegen dieses Matches. Ich werde sehen. Vielleicht ist es genauso wie dieses Match im Wyatt Compound vor ein paar Jahren, wo alle nachher so unglaublich ambivalente Meinungen zu hatten. Man weiß es nicht. Man weiß es wirklich nicht. Ich denke, Undertaker gewinnt, weil der Undertaker ist. Und es ist ein Match bei WrestleMania. Und AJ Styles hat nie den. AJ Styles ist in der WWE nie der Star gewesen, der hätte sein können. Der vielleicht auch hätte sein sollen. Und jetzt sind wir auch an einem Punkt, wo sie ihn irgendwie so verbuckt haben, dass er, glaube ich, dieser Star auch nicht mehr sein kann. Deswegen würde AJ Styles den Sieg über den Undertaker bei WrestleMania nicht brauchen, weil er ihn nicht gebrauchen kann. Es würde ihn nirgendwo hinbringen. Der Undertaker sollte einfach schon lange in Rente sein und dieses Match sollte überhaupt nicht passieren, aber dadurch, dass es passiert, ist es jetzt da. Der Build zu diesem Match war auch moderat komisch, dieses ganze, oh, ich nenne dich jetzt bei deinem echten Namen, bla bla, Real Talk, Gebumse, das kann man schon mal machen. Das ist so eine alte Paul Heyman-Geschichte, der macht das immer ganz gerne. Wenn es große Matches gibt, dann werden die Leute real miteinander. Das Problem ist nur, dass wir jetzt vor allem AJ Styles war dann so, ja, und es ist Mark Calloway und er ist ein alter Mann und er war mal der Undertaker und bla bla. Es ist aber jetzt nicht das Match Mark Calloway gegen AJ Styles, was ja sogar irgendwie spannend gewesen wäre, wenn der Undertaker gekommen wäre und der Undertaker so, okay, du willst Mark Calloway, du kriegst Mark Calloway, scheiß auf den Eyeliner, scheiß auf den Ledermantel, scheiß auf den Hut, ich fick dich auch so kaputt. Das wäre ein interessanter Bild gewesen, finde ich, wenn man sowieso schon in die Richtung gehen will. Aber nein, es ist ja der Undertaker. Es ist ja sogar so sehr der Undertaker, dass es ein Boneyard-Match ist. Also ich habe wirklich, wirklich keine Ahnung, in welche Richtung das gehen möchte. Aber Undertaker wird das Ding gewinnen. Fertig ist. Match Nummer 5. John Cena gegen Bray Wyatt in einem Firefly-Funhouse-Match. Wyatt gewinnt. Spoiler. Es ergibt absolut keinen Sinn, dass Cena gewinnen sollte. Cena ist jetzt Schauspieler. Kein absolut schlechter. Cena ist da, Cena ist ein solider Worker, Bray Wyatt ist ein solider Worker. That's it. So, also das, ich bin gespannt, was für Gimmick-Shit sie da ziehen. Mit dem Fiend weiß man nie, entweder wird das glorreich oder super beschissen. Aber Bray Wyatt sollte das hier gewinnen. Match Nummer 6. Becky Lynch gegen Shayna Baszler für den Raw Women's Title. Ach ja. Dieser ganze Becky Lynch Stone Cold Steve Austin Charakter ist so seltsam, Mann. Ich bin absolut kein Fan davon, weil es schon wieder so ein typisches WWE, ich recycle jetzt Dinge, Ding ist. Auf der anderen Seite, es scheint over zu sein, also wer bin ich, das zu kritisieren? Wenn Leute das cool finden, hat das immer seine Berechtigung. Dieser super corny Shayna Baszler ist jetzt ein Vampir und beißt Leuten ins Genick-Angle. War auch mega weird. Der Build war aber okay. Der war wenigstens konsistent. Es fühlt sich auch nicht an wie so eine große WrestleMania-Feud. Aber es könnte ein solides Match werden. Die sind beide nicht schlecht. Becky Lynch ist ein guter Worker, wenn sie möchte. Becky Lynch muss sehr aufpassen, dass ihr Spot-Calling nicht so laut ist. Denn das ist so eine Eigenart, die ihr einfach inne ist, dass sie sehr, sehr laut ihre Spots callt. Das ist immer ein bisschen merkwürdig. Ich glaube, Baszler geht da mit dem Titel nach Hause. Ich kann mich aber auch irren, je nachdem, was sie mit Becky noch so vorhaben. Aber gerade auch, sie hat den Titel jetzt schon eine ganze Weile, ein Jahr, glaube ich. Es wäre also sinnvoll, wenn sie den irgendwann nochmal abgeben würde. Zumal dieses Badass-Babyface-Gimmick, was sie ihr gerade verpassen, hätte ja Sinn, vor allen Dingen in Kombination mit der Idee, dass sie dann auch mal einen Titel hat, den sie chasen kann, quasi. Ne? Also glaube ich, es ist Shayna Baszler hier. Match Nummer 7. Rhea Ripley gegen Charlotte Flair für den NXT-Title. Ripley should win. Weil was will Charlotte Flair mit dem NXT-Title? Warum? Was wollen sie mit Charlotte Flair bei NXT? Ratings ziehen? Glaube ich nicht, dass das funktioniert. Sie brauchen keine Charlotte Flair bei NXT. Charlotte Flair braucht NXT nicht. Das Match sollte ganz gut werden. Der Build ist halt, wie er ist. Ne. Für Rhea Ripley wäre es natürlich ein High-Caliber-Win. Wäre natürlich auch geiler gewesen vor Publikum. Dann hätte es sie nochmal etabliert. Es wäre halt krasser gewesen für die Audience. Man hätte sie aufgebaut zu einem Main-Event-Star. Sie wäre in der Lage gewesen, irgendwie auch so ein bisschen transzendent NXT zu übersteigen und so ein bisschen in das Main-Roster hinein zu diffundieren. Einfach auch so ein legitimer Threat zu sein. Weil sie auch gerade die Tendenz haben, NXT so ein bisschen als Third Brand aufzubauen und zu sagen, hey, ja, das ist überhaupt kein Developmental Territory mehr, das sagen sie auch gar nicht mehr so oft. Und es ist jetzt was Eigenständiges und die Leute da sind gut und die sind auf ihre eigene Art und Weise gut. Das wäre halt eine Möglichkeit auf jeden Fall. Also denke ich, Rhea Ripley gewinnt, weil Charlotte von dem Sieg auch einfach nicht so viel hätte. Kevin Owens, Seth Rollins. Das ist einfach so ein Match, was auf dem Papier schon mal gut sein sollte. Hab ja neulich wieder Sachen gesehen, sollte man sich vielleicht mal angucken. Kevin Steen, also Kevin Owens, noch bei Ring of Honor gegen Tyler Black. Das ist Seth Rollins damals im Independent Circuit. Die hatten schon gute Matches, die können auch jetzt immer noch ein gutes Match haben. Sind beides gute Worker. Ich habe in letzter Zeit sehr viel Respekt vor Seth Rollins verloren. Allein schon wegen dieser bescheuerten Twitter-Feud mit Will Ospreay, die ich überhaupt nicht verstanden habe. Und all dem möglichen anderen Scheiß, den er so von sich gibt, von dem ich hoffe, dass er ihn nicht wirklich glaubt. Denn das wäre so unglaublich narrow-minded von ihm und das ist einfach unsympathisch. Owens ist relativ hot gerade. Es täte ihm also auch ganz gut hier zu gewinnen. Ich glaube an einen Owens-Win, letztlich ist es nicht so wichtig. Ich hätte es gerne, weil ich das, glaube ich, schöner fände. Und es wäre halt so ein Feel-Good-Moment auch mit den Faces und so. Und Rollins ist gerade sowieso so präsent als Monday Night Messiah. Also ja, jetzt dieses Ding. Bayley gegen Sasha Banks, gegen Lacey Evans, gegen Naomi, gegen Tamina. SmackDown Women's Title. Ist effektiv mehr so ein Aufbau für Bayley gegen Sasha. Das heißt, einer von beiden wird den Titel gewinnen. Ist auch relativ wurst wer. Lacey Evans hätte grundsätzlich eine Chance gehabt, weil sie auch eine Zeit lang sehr hot war. Schwierig. Naomi maybe. Tamina sehe ich nicht. Also Naomi ganz, ganz wenig. Lacey Evans vielleicht, wenn sie so eine Art Upset machen wollen und Bayley und Sasha so auf der Sideline laufen lassen wollen als Dings. Ergibt aber für mich am meisten Sinn, wenn einer von beiden den Titel gewinnt und der Rest ist einfach mehr so da. Sami Zayn gegen Daniel Bryan, IC Championship. Mit der Tatsache im Hinterkopf, dass Daniel Bryan Risikogruppe ist für diese ganze Covid-19-Geschichte auch und der Hintergrund auch familiär ist mit der ganzen Sache. Schwierig, wirklich, wirklich schwierig. Sami Zayn gegen Daniel Bryan sollte ein gutes Match werden. Ich glaube auch El Generico und Bryan Danielson hatten schon gute Matches. Müsste es auch Ring of Honor Matches geben, ich bin mir ziemlich sicher. Effektiv, wie gesagt, auf dem Papier ein richtig gutes Match sollte auch grundsätzlich ganz gut funktionieren. Sami Zayn hat jetzt lange nicht gewrestelt, der hat auch ein bisschen der Definition verloren deswegen, aber sollte ganz gut sein. Theoretisch wahrscheinlich Cesaro, Nakamura und Drew Gulak at ringside. Cesaro und Nakamura für Zayn und Drew Gulak für Daniel Bryan. Das ist so ein Match voller Leute, die eigentlich große Stars sein sollten, aber es ja nicht sind. Das ist erstaunlich. Alles durch die Bank, richtig gute Worker. Sami Zayn nie den Main-Event-Status erreicht, den er erreichen hätte können. Ja? Nie der Star gewesen auf dem Main-Roster, der bei NXT war. Daniel Bryan hatte seinen Moment, der dafür gesorgt hat, dass die WWE davon ausgeht, dass man Babyfaces nur so booken kann, dass man sie komplett buried, bis sie dann doch irgendwann gewinnen. Was mit keinem anderen funktioniert hat, weil das wirklich situationsbedingt war mit Daniel Bryan. Shinsuke Nakamura, der aus Japan gekommen ist, um in den USA zu verschimmeln und zu surfen. Aber ich glaube, der kommt damit ganz gut klar, weil es weniger anstrengend ist. Er nicht mit den Leuten mithalten muss, die momentan in New Japan dominant sind. Er muss sich nicht krass gegen einen dominanten Okada beweisen. Er muss nicht den ganzen Scheiß machen, ja, und ich meine, Nakamura in Chaos mit Okada als Leader wäre dann auch schwierig, so zwei sehr charismatische Dudes so direkt nebeneinander. War vielleicht ein kluger Career-Move, auch einfach, um zu sagen, ja, da beende ich meine Karriere, da greife ich nochmal ein bisschen Cash ab und habe sehr viel mehr Freizeit. Vielleicht war das so gedacht. Cesaro, was zum Fick macht Cesaro in der WWE, Mann? Der ist einfach, er ist so da und er könnte überall so ein großer Star sein. Er könnte in Japan so ein großer Star sein. Ich weiß, er ist ein ganz großer Fan vom G1. Er guckt jedes Jahr, guckt er den G1 Climax. Ich glaube, der müsste bei New Japan einfach nur an die Tür klopfen und sagen, guten Tag, ich möchte gerne für euch wresteln. Und die würden sagen, ja, wunderbar, läuft, hier, komm rein, gib ihm. Aber er ist da, ich glaube, er hat Spaß, er ist da gerne und er ist irgendwie genügsam und er kommt damit klar. Und hey, Cesaro, wenn du das hier durch Zufall hörst, dann schreib mir doch mal eine Mail und erklär mir genau, was du da machst oder ob du einfach happy bist. Und wenn du happy bist, dann bin ich happy für dich und dann ist alles gut. Bin ein großer Fan. Liebe. Genau, Drew Gulak, auch einfach ein kleiner, technisch guter Wrestler, der ist einfach. Und weil man klein ist, ist man in der WWE immer noch gebeutelt. Gut, Match Nummer 11. Achso, wer sollte das gewinnen? Theoretisch Daniel Bryan, weil der auf dem aufsteigenden Ast ist gerade. Praktisch kann es auch sein, dass sie gesagt haben, ja, Daniel Bryan, wegen der Situation vielleicht auch nicht. Und dann retained Sami Zayn, aber Dirty. Nobody knows. Beides möglich. Wenn Zayn retained, dann Dirty. Wenn Bryan gewinnt, dann clean. Wegen Heel- und Face-Dynamik. Match Nummer 11. Street Profits gegen Angel Garza und Austin Theory. Angel Garza, der eigentlich Angel heißen sollte, von dem aber dann irgendwer dachte, ja, geil, das klingt doch toll, wenn wir den Angel nennen. Klingt es nicht. Ich finde, das klingt irgendwie total respektlos gegenüber der lateinamerikanischen Wurzel des Namens. Aber hey, vielleicht bin das auch nur ich und andere Leute finden das nicht so schlimm. Austin Theory, auch so ein Guy einfach. Der ist halt da, sieht gut aus, aber es ist, ja, abgesehen davon sind Angel Garza und Austin Theory so ein zusammengeworfenes Team, was ja in der WWE scheinbar auch nichts heißt. Oder anscheinend auch nichts heißt. Ich glaube, die Street Profits retainen trotzdem. Es ist einfach nur so ein Match, was da ist, damit die Raw Tag Titles da sind. Match Nummer 12. John Morrison gegen Kofi Kingston gegen einen von den Usos in einem Ladder Match. Wahrscheinlich für die Tag Titles. Also ein Triple Threat Singles Match für die Tag Titles, weil Miz nicht wrestlen kann, weil der ist nämlich krank. Also nicht Corona, aber krank. Grundsätzlich Johnny Ladder Match sollte funktionieren. Kofi Kingston sollte auch funktionieren, athletischer Dude. Usos, wenn sie nicht gerade besoffen sind, sollte auch irgendwie ganz gut funktionieren. Also auch wieder so ein Ding, was theoretisch läuft, praktisch halt auch super flach fallen kann, weil das so ein High-Impact-Ding ist, was eventuell auch ohne Crowd wieder ne. Ja. Match Nummer 13. Asuka gegen Kairi Sane, gegen Nikki Cross und Alexa Bliss. Ich hatte gesagt, Asuka gegen Kairi Sane, Asuka und Kairi Sane natürlich. Kabuki Warriors gegen Nikki Cross und Alexa Bliss. Ja, ist ein Match. Kein Bild, wirklich. Kaum. Nichts Greifbares. Keine tolle Story. Es wird wahrscheinlich nicht ganz scheiße. Drei Frauen dabei, die relativ gut worken können. Also die Kabuki Warriors sind auf jeden Fall gut. Nikki Cross ist auch ziemlich gut. Alexa Bliss ist tagesformabhängig. Auch solide auf jeden Fall. Meistens. So ist es. Keine Ahnung, wer da gewinnen soll. Es ist mir auch wirklich egal. Otis gegen Dolph Ziggler. Dieses Play, also das quasi das Blow-Off-Match zu dieser ganzen Otis-Mandy-Rose-Love-Story. Das hatte wenigstens einen ordentlichen Bild. So, also diese Story war lange Zeit auf SmackDown der größte, super corny, aber auch der größte Draw, der so passiert ist. Absolut abgefahrener Scheiß. Ich find's auch witzig. Ich finde auch, dass der letzte Build in der Go-Home-Show war nochmal, also hier bei SmackDown war noch richtig cool. Es ist mal eine Sache, die wo es mich auch interessiert. Otis sollte gewinnen, finde ich, für das Feel-Good-Feeling. Denn ich glaube, das ist diese Storyline ist jetzt auch zu vorbei. Also die muss jetzt zu Ende gehen und dann sollte sie damit zu Ende gehen, dass Otis gewinnt und nicht damit, dass Dolph Ziggler gewinnt, weil das wäre ja traurig. Ja. Gut, Match Nummer 15. Aleister Black gegen Bobby Lashley. Ja, Aleister Black gewinnt, Punkt. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Was haben sie denn? Bobby Lashley ist einfach auch nur da. So, Aleister Black wird gerade sowieso als Competitor gepusht ein bisschen, auch wenn sie das so latent vergeigt haben hier und da. Mit diesem Undertaker-Ding da neulich, das, naja. Aber ja, Aleister Black gewinnt. Damit, dieses Match kommt mir vor wie so ein Match, damit Aleister Black bei WrestleMania ist. Punkt. Und Match Nummer 16, das mir nicht egaler sein könnte, also wirklich nicht, Elias gegen King Corbin. Es ist halt ein Match. Und es hat Baron fucking Corbin, einen der größten Schwachköpfe im Professional Wrestling, so ein Dude halt. Ich mag ihn nicht. Er mag mich auch nicht, glaube ich. Muss mich, glaube ich, nicht mal kennen, damit er mich nicht mögen muss. Ja. Kein guter Worker. Kein guter Mensch. Einfach von dem, was ich von ihm weiß. Und dieses Match ist so egal. Und ich glaube auch, dass es niemanden gibt, dem das wichtig ist. Es gibt auch, glaube ich, es ist, glaube ich, echt niemandem wichtig. Ja, und das ist WrestleMania. Lesnar gegen McIntyre, Goldberg gegen Strowman, Edge gegen Randy Orton, Undertaker gegen AJ, Cena gegen Wyatt, Lynch gegen Baszler, Rhea Ripley gegen Charlotte Flair, Owens gegen Rollins, Bayley, Sasha Banks, Lacey Evans, Naomi Tamina, Zayn gegen Daniel Bryan, Street Profits gegen Angel Garza und Austin Theory, Morrison, Kofi Kingston, ein Uso-Brother, Asuka, Kairi Sane, Nikki Cross, Alexa Bliss, Otis gegen Ziggler, Aleister Black gegen Bobby Lashley und Elias gegen Corbin. Mit Ausnahme von vielleicht Otis gegen Ziggler, was eine Storyline hat, die ein bisschen wacky ist, aber die wenigstens interessant ist, und Edge gegen Randy Orton, was wirklich eine gute Storyline hat, die dramatisch ist, die gut ausgeactet wurde, ist alles auf dieser Karte so völlig Wurst. Es ist so egal, weil es halt wahrscheinlich sowieso nirgendwo hinführt. Und die Entscheidung überhaupt, dieses Pay-Per-View, diese größte Show des Jahres jetzt zu haben, ist eine sehr, sehr, wenn man es positiv formulieren möchte, eine sehr, sehr mutige, ich würde behaupten, eine stumpf blöde, aber das hat auch wahrscheinlich was mit der Art von Denke zu tun, die Vince McMahon einfach verkörpert. So, der hat sich gedacht, wir haben WrestleMania-Season, es muss ein WrestleMania geben. Und man hätte das vielleicht einfach aussitzen können und versuchen können, das irgendwie zu einem besseren Zeitpunkt zu machen. Es ist fertig, ist abgedreht. Sie werden wahrscheinlich versuchen, in der Postproduktion irgendwie noch einiges rauszuholen. Vielleicht arbeiten sie mit Special Effects. Es wird auf jeden Fall eine einmalige Mania werden. Wer weiß, vielleicht hauen sie richtig einen raus und das wird brillant. Vielleicht machen sie das in der Produktion so gut, dass sogar Elias gegen King Corbin ein gutes Match wird. Man weiß es ja nicht. Man weiß ja generell heutzutage sehr wenig. Aber ich glaube, es sollten ein paar gute Matches dabei rauskommen. Aleister Black gegen Bobby Lashley könnte ein okayes Match werden. Zayn gegen Bryan sollte ein gutes Match werden. Was haben wir noch? Seth Rollins gegen Kevin Owens sollte ein gutes Match werden. Edge gegen Randy Orton sollte ein gutes Match werden. Also es wird sicherlich gutes Wrestling dabei sein. Ich weiß nur nicht, wie zu dieser Zeit vor keinem Publikum in einer kleinen Arena WrestleMania sich anfühlt. Nicht gut, glaube ich. Ich glaube, das wird komisch. Und ich kann mir vorstellen, dass das eher depressing wird als alles andere. Aber es ja wird es, ne? Man muss ja gucken, wo man damit hinkommt. Ansonsten gibt's nicht so viel, was gerade passiert. Die ganzen Japaner stehen still. Da ist erstmal nichts los, auch wenn Japan anscheinend relativ wenig große Probleme mit dem Coronavirus hat. Es ist jetzt erstmal Warten angesagt und gucken. Da wird viel, viel gut bei Interessantes bei rauskommen, wenn diese ganze Geschichte fertig ist. AEW hat eine ganze Ecke getaped. Ich glaube, ein bisschen in Mai hinein. Die haben genau bis hin zu fast bis zu Double or Nothing, von dem ich momentan noch nicht glaube, dass es stattfindet. Aber sie haben noch nichts Gegenteiliges verlauten lassen. Also weiß man es ja nicht. Ne? Bin gespannt. AEW hat meiner Meinung nach konsistent die besseren Shows produziert, auch wenn NXT nach wie vor eine gute Show ist. Ich werde jetzt ein Habit draus machen, einmal die Woche ein Update zu geben, euch ein bisschen Knopf an die Backe zu labern und euch auf dem Laufenden zu halten, was so passiert in der momentanen in der Welt des Wrestlings. Wenn ihr heute Abend noch nichts vorhabt und ihr habt einen New Japan World Account, dann schaut euch doch an. Ich meine, es ist zeitgleich mit WrestleMania. Vielleicht wollt ihr auch WrestleMania live in Anführungszeichen gucken, also live aus der Konserve. Es gibt auf New Japan World jetzt einen Film mit Hiroshi Tanahashi in der Hauptrolle namens My Dad is a Heel Wrestler. Das ist so ein, effektiv eine Art Dramedy? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall kann man sich das mal anschauen. Das ist jetzt online. Ansonsten kann ich euch generell einen New Japan World Account ans Herz legen. Ich habe in letzter Zeit viel Zeit damit verbracht, alte japanische Wrestling-Matches zu gucken und wem der Stil zusagt, der halt insgesamt ein bisschen sportlicher ist, der insgesamt ein bisschen mehr versucht, das Ganze als authentischen Combat Sport zu verkaufen, der kann sich das alles mal angucken. Man findet auch immer wieder ein paar bekannte Gesichter aus dem US-Wrestling, im japanischen Wrestling der 80er Jahre, der 90er Jahre. Ist auf jeden Fall einen Blick wert. Und man muss ja irgendwie über diese Zeit kommen, in der sonst kein Wrestling passiert. Gut, ich denke, wir sehen uns nächste Woche. Passt auf euch auf. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann.